Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir alle hier gemeinsam da sind, um Gottesdienst zu feiern. Mein Name ist Viktor Dreier. Ich freue mich, heute hier zu sein, zum ersten Mal. Danke, Walter, für das Vertrauen. Der Kontakt kam durch Manuela und Joachim. Ich bin froh, heute hier zu sein, heute hier bei euch zu predigen. Kurz zu meiner Person. Ich bin Pastor, einer der Pastoren in Wiesbaden und bin 37 Jahre alt. Wir haben eine kleine, wunderbare Tochter, die Julia Grace. Ganz liebe Grüße von meiner Frau Sabrina und der Julia, auch wenn sie noch nicht so viel sprechen kann. Sabrina, ich hatte Walter davor gefragt, Sabrina ist zurzeit in Elternzeit und dadurch, dass sie so ein bisschen kreativ ist, hat sie auch so schöne Schlüsselanhänger gemacht. Also wer später noch ein Muttertagsgeschenk braucht oder für die Tochter oder kommt gern dann zu mir vorbei, kannst es dir auch einfach nur erstmal anschauen. Ich bete noch am Anfang. Jesus, danke, dass du da bist und Heiliger Geist, öffne unsere Augen des Herzens, damit wir heute Jesus sehen. Danke, Herr. Danke für diese wundervolle Gemeinde. Und ich bete einfach, dass jeder Einzelne hier einfach berührt wird von deiner Liebe, von deiner Kraft, von deiner Gegenwart im Namen Jesu. Und wenn du es glaubst, sag doch mal mit mir Amen. 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 Ich habe heute eine wichtige Aufgabe für dich, nämlich wenn ich gleich Bibelstellen vorlese, dass du so tust, als ob du diese Bibelstelle zum ersten Mal hörst. Weil manchmal hören wir ja Predigten und dann, oh ja, dieses Thema, das habe ich schon so oft gehört. Diese Bibelstelle, da gibt es doch nichts Neues, was ich lernen kann. Warte ab, was Gott heute durch seinen Heiligen Geist einfach in unsere Mitte platzieren möchte, was er uns, wo wir lernen dürfen und wachsen dürfen. Okay, und ich starte schon mal mit Lukas 8, Vers 22 und 23. Lukas 8, Vers 22 und 23. Oh, ja, ihr habt gute Augen, ne? Aber ich lese es euch vor, also von daher kein Problem. Am Abend stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und sagte zu ihnen, wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus hinten im Boot ein. Plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs, hatten schon einen langen Tag hinter sich. Du kannst auch davor lesen, was sie alles Wunderbares erlebt haben, wie Jesus gepredigt hat, wie Jesus Wunder getan hat. Und nach so einem ganz langen Tag sagt dann Jesus, endlich, wir wollen ans andere Ufer fahren. Und ich glaube, die Jünger haben sich darüber auch gefreut. Wenn man so den ganzen Tag unterwegs ist, umgeben von Massen von Menschen, die alle zu Jesus wollen, dann waren sie auch mal glücklich, alleine zu sein, Ruhe zu haben, mit Jesus zu sein. Und mit Sicherheit haben sie sich auch auf diese Ruhe gefreut und plötzlich kommt ein Sturm. Und so häufig ist es doch auch in unserem Leben so, dass wir, wo wir denken, oh, jetzt wird es ruhiger, jetzt wird es entspannter, plötzlich ist da ein Sturm. Und wir verstehen auch nicht, warum dieser Sturm kommt, warum der Sturm jetzt da ist. Man denkt, man hat es doch jetzt eigentlich geschafft und jetzt muss es doch ruhiger werden und plötzlich ist ein Sturm da. Und egal, was die Jünger versuchten, ich meine, das waren zum Teil Fischer, die wirklich sich auskannten mit Booten, mit den Stürmen, mit den Gegebenheiten damals, sie hatten wirklich Todesangst. Also es war nicht einfach irgendwie so ein Sturm, sondern es war ein krasser Sturm. Und mit Sicherheit kamen Fragen auf, warum kommt der Sturm jetzt gerade? Warum ist der Sturm jetzt gerade da? Und ich stelle mir das so vor, dass so ein Thomas dann wahrscheinlich sagt, ja, weil ich an Jesus noch zweifle, deswegen kommt der Sturm. Oder Johannes, der sagt gar nichts mehr, ist einfach an der Brust von seinem Bruder Jakobus. Judas zählt noch schnell, wie viel Geld er in seiner Tasche hat. Und Petrus mault Judas an und sagt, Petrus sagt zu Judas, Judas, nur weil wir das billigste Boot wieder haben, das du ausgesucht hast, deswegen sterben wir hier alle gleich. Aber egal, was sie sich gefragt haben und wie sie auf Antworten kommen wollten, das hat in dem Moment gar nicht so viel gebracht, weil der Sturm war einfach da. Und dann kommt jemand auf die glorreiche Idee, warte mal, wir haben doch Jesus hinten im Boot und der schläft einfach. Und sie kommen zu Jesus und sie rufen zu Jesus: Jesus, wach auf, wir sind hier in Todesangst. Und das Interessante ist doch, dass Jesus nicht von dem Sturm geweckt wird, wo die Jünger Todesangst haben, sondern er wird von dem Rufen der Jünger geweckt. Er wird von den Rufen seiner Jünger geweckt und nicht von dem Sturm, wo die Jünger Todesangst hatten. Und Jesus war in demselben Sturm drin. Aber Jesus lebte in einer anderen Dimension. Er lebte nicht in der Dimension des Sturmes, obwohl das die Realität war, obwohl der Sturm wirklich da war, aber Jesus lebte in einer anderen Dimension, ja, er lebte in der Dimension des Himmels. Die Jünger haben den Sturm gesehen, Jesus war auch im Sturm, aber er konnte schlafen, weil er in der Realität des Himmels gelebt hat. Ein Jünger namens Petrus war auch in diesem Sturm, wo er Todesangst hatte. Und 15 Jahre später ging Petrus wahrscheinlich durch den größten Sturm seines Lebens. Und jetzt tun wir wieder so, als ob wir diese Bibelgeschichte zum ersten Mal hören. Das war kein wortwörtlicher Sturm, sondern das war ein symbolischer Sturm. Was war passiert? Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, Pfingsten ist geschehen, die Kirche ist aus allen Nähten geplatzt und König Herodes, der König der Juden, hat Jakobus, einen der Leiter der ersten Kirche, hat er in Gewahrsam genommen und ihn umbringen lassen. Es war der Märtyrertod von Jakobus, einer der 12 Jünger. Und der König Herodes hat gemerkt, die Juden, das Volk der Juden, die haben Gefallen daran gefunden, dass die Leute sterben, die an Jesus glauben. Und was macht er dann? Er nimmt Petrus auch ins Gefängnis. Petrus ist im Gefängnis und wir wissen, dass Petrus, dass er eine Schwiegermutter hatte. Wir wissen, dass er verheiratet war, weil Jesus heilt ja, am Anfang seines Dienstes heilt er ja die Schwiegermutter von Petrus. Also Petrus hatte eine Frau, er hatte Familie. Wir wissen nicht, ob er Kinder hatte, aber vielleicht hatte er auch Kinder. Und Petrus kommt ins Gefängnis und er weiß, jetzt vor kurzem wurde schon einer meiner besten Freunde Jakobus hingerichtet. Und morgen wird der Tag sein, wo ich auch hingerichtet werde. Ich werde für Jesus, für den Glauben an Christus sterben. Wie muss seine Nacht gewesen sein? Ich meine, Petrus war hier nicht umgeben von Lobpreis. Petrus war nicht umgeben von Gottesdiensten, von Menschen, die ihn aufgebaut haben, die ihn unterstützt haben, die für ihn gebetet haben. Er wurde ins Gefängnis geworfen, Soldaten waren um ihn, er wurde angekettet. Da roch es mit Sicherheit nicht gut. Da war ganz viel Finsternis, da war ganz viel Hoffnungslosigkeit mit Sicherheit in diesem Gefängnis. Und wie geht's Petrus dort? Wir lesen in Apostelgeschichte 12 Folgendes. Apostelgeschichte 12, da heißt es nämlich, in der Nacht vor der von König Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten. Er schlief. Mit je einer Kette war er an sie gefesselt und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Um die Sache kurz zu machen, Petrus wurde befreit, er durfte weiterhin das Wort Gottes predigen und ging zu seinen Freunden. Ich liebe diese Bibelstelle. Das ist für mich biblischer Humor, oder? Ich meine, was muss der Engel wohl gedacht haben? Er kommt in das Gefängnis hinein, hat da eine wundervolle Show mit ganz viel Licht und Petrus schläft immer noch. Und dann steht dort extra, das Gefängnis wurde hell, weil der Engel mit Licht hineinkam und Petrus schläft immer noch. Und was muss Petrus durchmachen? Der Engel stößt ihn in die Seite, weil Petrus so einen guten Schlaf hatte. Das ist mal ein wunderbarer Schlaf, oder? Unsere Tochter hat auch manchmal so einen Schlaf. Das ist wirklich herrlich. Du kannst machen, was du willst. Sie schläft einfach. gerade bei Zeitumstellungen, wenn wir nach Amerika fliegen oder so, ist das natürlich manchmal nicht so gut, aber dann schläft sie einfach wie ein Baby. Und genau so schläft Petrus. Er schläft einfach. Wenn meine Frau in der Nacht das Licht anmachen würde, wäre ich direkt wach. Und dann würde ich auch einen Engel sehen. Zwar nicht blond, aber braunhaarig. Naja, okay. Ich lasse es mal. Aber Petrus schläft einfach. Erinnert dich der schlafende Petrus aus Apostelgeschichte 12 nicht vielleicht an den schlafenden Jesus in Lukas 8? Petrus lebte auf einmal auch in einer himmlischen Dimension. Meine Frage lautet, in welcher Realität leben wir? In welcher Realität lebst du? Und das bedeutet nicht, dass wir den Sturm verleugnen, der um uns ist. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Das ist auch nicht, dass wir dann sagen, ja, ich bin krank, aber nein, ich bin nicht krank. Nein, wenn du gerade krank bist und Schmerzen hast, dann verleugne das bitte nicht. Aber die Frage ist, in welcher Realität leben wir? Leben wir in der Realität dieser Welt oder leben wir in der Realität des Himmels? Leben wir in der Realität der Jünger aus dem Sturm, wo sie Todesangst haben, oder leben wir in der Realität wie Jesus, der mitten im Sturm schlafen konnte, und wie Petrus, der sogar vor seiner geplanten Hinrichtung schlafen kann wie ein Baby? Und nach menschlichen Maßstäben ist das ja überhaupt gar nicht möglich. Also wenn du weißt, morgen wirst du sterben, weil du an Jesus glaubst, morgen wirst du umgebracht, morgen wirst du den Märtyrertod erleben, rein menschlich, ich werde meine Familie nie wieder sehen, ich muss mich trennen, ich muss mich verabschieden, rein menschlich geht es nicht. Und dennoch lebt Petrus in dieser Realität. Ich habe mich selbst dabei ertappt, dass ich mich manchmal mit den Jüngern aus Lukas 8 vergleiche, die in Todesnot waren, die in Todesangst waren, voller Verzweiflung, wie soll das weitergehen? Gott, du siehst dieses Problem in meinem Leben, du siehst, wie gerade meine Welt zusammenbricht und wie soll ich weitergehen? Wie kann ich weiterleben? Wie, Gott, du musst eingreifen. Und ich habe mich manchmal ertappt, dass ich mich mit den Jüngern aus Lukas 8 vergleiche. Und vielleicht kennst du auch solche Lebenssituationen, oder? Schwierige Lebenssituationen, wo wir nicht weiter wissen. Und wir vergleichen uns mit den Jüngern aus Lukas 8, die Angst haben, hilflos sind, ums Überleben kämpfen. Und ich möchte heute dir und mir in aller Liebe und ich hoffe durch den Heiligen Geist inspiriert, dir heute sagen, lasst uns nie wieder mit den Jüngern aus Lukas 8 vergleichen. Egal in welchem Lebenssturm wir sind, egal in welchen Herausforderungen wir sind, ich möchte dich heute ermutigen und im Namen Jesu bitten, lass uns nie wieder mit den Jüngern aus Lukas 8 vergleichen. Warum sage ich das? Natürlich kenne ich auch Situationen in meinem Leben, die herausfordernd sind und sehr schwierig sind. Ich weiß noch, als Sabrina und ich, wir durften den Standort in Gießen gründen und nach 2,5 Jahren sind wir zurück nach Wiesbaden gekommen in die Gemeinde, weil Gott es uns so aufs Herz gelegt hat. Und ich habe mit Sabrina, mit der Leiterschaft geredet und wir haben ihnen das gesagt, hier, wir wollen zurückkommen nach Wiesbaden. Und das war natürlich erstmal nicht so ein einfacher Schritt, aber wir wussten, Gott hat zu uns geredet, beziehungsweise Gott hat es uns aufs Herz gelegt, nach Wiesbaden zurückzugehen. Und damals hatte ich noch die Vollzeitstelle in Gießen und da hat es Gott mir aufs Herz gelegt, Victor, wenn du zurückgehst nach Wiesbaden, frag nach einer 50%-Stelle. Und das war 2023. Frag nach einer 50%-Stelle, damit du dich mit den anderen 50% selbstständig machen kannst, um Gottes Wort zu predigen in anderen Kirchen und Gemeinden. Deswegen bin ich heute hier. Und als wir das mit der Leiterschaft so besprochen haben, dachten wir, oh ja, ich habe wirklich den Frieden Gottes so gespürt. Das war der richtige Weg. Gott hat es uns so aufs Herz gelegt. Aber interessanterweise, ein paar Wochen später, nachdem wir diese Entscheidung mitgeteilt haben, der Leiterschaft, ein paar Wochen später war eine krasse Situation. Wir waren in Wiesbaden, haben wir in der Stadtmitte gewohnt, 4. Stock, 118 Treppenstufen. Und dort haben wir gewohnt und ich war gerade unterwegs. Meine Frau hat mich versucht anzurufen und sie konnte mich nicht erreichen. Ich habe dann zurück angerufen und, und als ich dann nach Hause kam, stehe ich vor der Haustür, 118 Treppenstufen nach oben gegangen, ohne Lift, ja, ohne Fahrstuhl, und da steht ein Mann vor unserer Haustür. Und ich kenne diesen Mann nicht, meine Frau hat mir davor auch geschrieben, Victor, hier hat ein Mann geklingelt, kennst du den aus der Gemeinde? Ich so, nein, kenne ich nicht, also natürlich hat sie auch nicht die Tür unten geöffnet, aber dieser Mann steht dort vor unserer Haustür, als ich nach Hause kam. Und du musst verstehen, wir haben so eine Haustür, ich habe früher mich da immer sicher gefühlt, weil 118 Treppenstufen, 4. Stock, wer will nach oben, bis nach ganz oben gehen und da irgendwas ausrauben, das bringt ja gar nichts. Und unsere Haustür war halt so eine, wie so eine Wohnzimmertür mit so einem ganz, also du kannst da durchschauen und mit so einem ganz, also das Glas war vielleicht so dick. Also wenn du einmal so machst, bist du eigentlich in der Wohnung drin. Und das Problem war, meine Frau konnte mich nicht erreichen. Irgendjemand, weil dieser Person unten geklingelt hat bei anderen Leuten, kam nach oben und stand vor der Haustür und wollte reinkommen. Die Person war um die 50 Jahre und die hat gesagt auch zu meiner Frau, hier lass mich rein, hier wohnt meine Freundin und so weiter. Und man hat schon gemerkt, diese Person ist verwirrt. Meine Frau hat die Polizei angerufen, die Polizei kam. Die Polizei hat die Person mitgenommen und als ich dann nach Hause kam, war das schon das zweite Mal, dass diese Person dort steht. Die Polizei kam zum zweiten Mal. Die Polizei hat die Person wieder mitgenommen. Am Abend zum dritten Mal. Die Polizei kam zum dritten Mal, hat die Person mitgenommen. Und ich dachte mir so, okay, was passiert hier? Wir kennen diese Person nicht, diese Person braucht Hilfe. Und ich dachte mir so, okay, jetzt morgen früh fahre ich nach Gießen wieder zum Gottesdienst. Meine Frau ist hier vielleicht alleine. Was machen wir? Gott, was passiert hier gerade? Und dann Sonntagmorgen um 7:15, die Person kam zum vierten Mal. Und die Polizei kam auch zum vierten Mal und hat die Person mitgenommen. Und natürlich haben wir für die Person innerlich auch gebetet, vergeben. Und Gott sei Dank kam diese Person auch nie wieder, aber wir dachten uns so, was passiert hier gerade? Ein paar Wochen davor sagen wir kommen wieder zurück nach Gießen, von Gießen nach Wiesbaden und auf einmal ist da ein Stalker, eine Person, die verwirrt ist, die wir nicht kennen, vor unserer Haustür. Wie gesagt, wenn manche Menschen nicht an die übernatürliche Welt glauben, dann weiß ich auch nicht. Aber dass eine Person direkt zu uns kommt, nachdem wir diese Entscheidung getroffen haben, das war irgendwie krass. Und wir haben uns auch die Frage gestellt, Gott, willst du uns was sagen? Gehen wir gerade vielleicht auf dem falschen Weg? Aber nein, manchmal kannst du auf dem richtigen Weg gehen und weil du auf dem richtigen Weg gehst, kommt der Sturm. Jesus hat den Jüngern gesagt, lasst uns ans andere Ufer fahren und weil sie ihm gehorsam waren, deswegen kam der Sturm. Nicht, weil sie etwas Falsches gemacht haben, sondern weil sie das Richtige gemacht haben. Gott sei Dank haben wir von dieser Person nichts mehr gehört und wir sind auch in der Zwischenzeit umgezogen, weil schwanger zu sein und 118 Treppenstufen, das ist schon ein bisschen doof. Jetzt sind es gar nicht mal, ich glaube 20 Stufen, also von daher, das ist schon besser. Aber ein paar Wochen, das war im Januar und im Februar, also ein paar Wochen, nachdem wir die Entscheidung auch getroffen haben, nach Wiesbaden zurückzugehen, meine Frau fährt zur Arbeit, ist auf der Autobahn, und der Motor geht auf einmal aus. Und sie ruft mich an, Victor, der Motor ist einfach ausgegangen. Und sie war auf der Autobahn, es war Gott sei Dank vierspurig und sie konnte auf der Mittelinsel sozusagen auch halten und Gott sei Dank ist nichts passiert. Das Auto hatte gar nicht mal 90.000 Kilometer also der Motor hatte gar nicht mal 90.000 Kilometer drauf. Was war? Motorschaden. Und da denkst du dir so, also was passiert hier gerade? Erstmal dieser Stalker und wir wissen nicht, kommt der morgen wieder, kommt der übermorgen wieder? Ein paar Wochen später Motorschaden, Auto kaputt. Und was passiert hier gerade? Wir gingen gefühlt, also durch einen krassen, großen Sturm in unserem Leben, denken, was passiert hier gerade? Und wir mussten uns daran erinnern, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil Gott zu uns geredet hat. Deswegen, was ich sagen möchte, ich kenne Situationen, wo wir manchmal durch so krasse Herausforderungen gehen und wo wir uns fragen, Gott, wo bist du? Was geschieht hier gerade? Und wo wir uns mit den Jüngern vergleichen aus Lukas 8, die Jünger, die Todesangst haben. Und dennoch möchte ich dir sagen, wir dürfen uns nie wieder mit den Jüngern aus Lukas 8 vergleichen. Warum sage ich das? Ich habe einige Neffen und ich liebe es, mit denen Fußball zu spielen. Und gerade mit diesem einen Neffen, der ist so richtig Fußball begeistert, selbst als er ein Jahr war. Und ich erinnere mich noch, als er so zwei Jahre war, wir spielen Fußball dort im Wohnzimmer bei denen oder auch im Flur. Und das war sehr interessant. Er war zwei Jahre alt und ich war irgendwie besser als er beim Fußball. Wir haben Fußball gespielt. Immer wenn ich den Ball hatte, hieß es dann Vic, Tor. Er hat den Ball in die Hand genommen, obwohl er kein Torwart war, sondern auf dem Spielfeld. Manchmal hat er die Regeln nicht so gut verstanden. In den Zweikämpfen hat er gegen mich auch keine Chance. Und ich war einfach der Sieger. Ich meine, was soll ich machen? Er ist zwei Jahre, ich bin einfach besser als er im Fußball. Und du schmunzelst schon und du fragst dich wahrscheinlich, Victor, was ist denn eigentlich dein Problem? Er ist dein jüngerer Neffe, er ist viel jünger als du, er ist zwei Jahre, er hat gerade angefangen zu laufen und du bist erwachsen und natürlich bist du doch besser als er im Fußball. Wenn es anders wäre, wäre es schon ein bisschen traurig. Warum vergleichst du dich mit deinem Neffen, der zwei Jahre alt ist? Das ist doch unfair, das ist doch ungerecht. Und genau das machen wir, wenn wir in schwierigen Lebenssituationen sind und uns mit den Jüngern aus Lukas 8 vergleichen. Und jetzt lacht auf einmal keiner mehr. Warum ist das so? Warum dürfen wir uns mit den Jüngern aus Lukas 8 nicht vergleichen? Die Jünger waren seit kurzem erst mit Jesus unterwegs und sie sprachen Jesus folgendermaßen an, nämlich Lukas 8. Meister, Meister, schrien sie, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Wir sind verloren. Sie sprechen ihn nicht als Sohn Gottes an, sie sprechen ihn nicht als Gott an, sie sprechen ihn als Meister an. Sie wissen noch gar nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Deswegen sagen sie auch zu ihm, macht es dir nichts aus, dass wir hier umkommen und sterben? Guckt mal, wie sie über Jesus denken. Macht es dir nichts aus, dass wir sterben? Als ob Jesus so wäre, wie sie ihn beschreiben. Meister, Meister. Und als Jesus dann das Wunder getan hat, Jesus spricht und es wird Ruhe, es wird, der Friede Gottes lagert sich. Und da heißt es in Matthäus 8, Vers 27, die Jünger sagen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Sie verstehen gar nichts mehr. Was ist das für ein Mann? Sie sprechen nicht von ihm als Sohn Gottes, sie sprechen nicht von ihm als Gott, sondern sie sprechen über ihn als ein Mann, als ein Meister und sie verstehen die Welt nicht mehr. Die Jünger in den Evangelien waren keine wiedergeborenen Christen. Ihre Schuld war hier noch nicht vergeben. Jesus lebte zwar mit ihnen und er war mit ihnen im Boot, aber er lebte nicht in ihnen. Und wie kann es sein, dass der Petrus in den Evangelien hier in Lukas 8 voller Angst, voller Todesfurcht war? Und hier in Apostelgeschichte 12, 15 Jahre später, kurz vor seiner geplanten Hinrichtung, schläft er einfach wie ein Baby. Was hat Petrus Leben transformiert innerhalb dieser 15 Jahre? Ich möchte es uns aufzeigen. das Kreuz von Jesus Christus, die Auferstehung von Jesus Christus und die Ausgießung des Heiligen Geistes hat alles in dem Leben von Petrus transformiert. Deswegen war Petrus hier so und 15 Jahre später, wo er mit Jesus gegangen ist, wo das Kreuz und die Auferstehung passiert ist, wo die Kraft des Heiligen Geistes ihn erfüllt hat, war er nicht mehr der Petrus aus Lukas 8, sondern er war der Petrus aus Apostelgeschichte 12, erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes, felsenfest, gebaut auf Christus, weil Christus seine Sicherheit ist. Ihr Lieben, deswegen dürfen wir uns niemals mit den Jüngern aus Lukas 8 vergleichen. Sie verstehen hier nichts, sie wissen nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ihre Schuld ist nicht vergeben, der Heilige Geist lebt nicht in ihnen, Jesus lebt nicht in ihnen. Und was ist, wenn wir uns mit den Jüngern vergleichen? Oh Jesus, ich gehe gerade durch einen großen Sturm. Jesus, wo bist du gerade? Fühlen und wir uns manchmal so? Oh ja, wir können uns so sehr fühlen. Definitiv. Habe ich mich so gefühlt, als da dieser ganze Sturm war? Ja, definitiv. Aber ich musste mich erinnern an das Wort Gottes. Dass Jesus in mir lebt, dass Christus in mir lebt, der Heilige Geist in mir lebt. Und ich mich nicht mit den Jüngern vergleichen darf, sondern die Wahrheit und die Realität ist, dass ich nach dem Kreuz lebe. Dass ich nach der Auferstehung lebe. Dass ich nach der Ausgießung des Heiligen Geistes lebe. Und deswegen, der Titel meiner Predigt lautet, stärker als der Sturm. Und warum können wir, kannst du und ich in dieser Zeit stärker als der Sturm sein? Weil wir nicht mehr vor dem Kreuz leben, sondern nach dem Kreuz. Und ich weiß, eine Predigt über den Sturm haben wir schon 100-mal gehört und 100-mal vielleicht schon gelesen. Aber die Frage ist, lebst du vor dem Kreuz oder lebst du nach dem Kreuz? Und definitiv, wir leben nach dem Kreuz. Aber die Frage ist, wie sieht es in unserer Realität aus? Schlafen wir wie Jesus im Sturm? Können wir wie Petrus im Sturm schlafen? Oder wie sieht es bei uns aus? Das Kreuz, die Auferstehung und die Kraft des Heiligen Geistes hat alles verändert in dem Leben von Petrus. Das ist eine himmlische Dimension, in der du und ich leben dürfen. Es ist eine himmlische Dimension, in die Gott uns einlädt. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Ja, Paulus sagt es sogar, wir sind versetzt an himmlischen Örtern und wir sind mit Christus auferweckt. Und natürlich leben wir noch in dieser Realität. Wir verleugnen nicht die Probleme, wir verleugnen nicht die Spritpreise, wir verleugnen nicht, dass wir durch krasse Zeiten zurzeit gehen oder was auch in dieser Welt geschieht. Das verleugnen wir nicht. Das hat Jesus auch nicht verleugnet und Petrus auch nicht. Aber die Frage ist, in welcher Realität leben wir? Ich möchte noch mal ganz kurz zu der dritten Sturmgeschichte kommen. Paulus ist ein Gefangener auf seiner letzten Reise nach Rom mit über 200 weiteren Menschen. Er ist auf einem Schiff unterwegs und er ist in einem wortwörtlichen Sturm. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 27. Und lass mal diese Geschichte einfach, das Wort Gottes einfach auf dich wirken. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war. Und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Wir, also selbst der Schreiber der Apostelgeschichte Lukas und Paulus, haben dort jede Hoffnung aufgegeben. Niemand war mehr imstande, etwas zu essen, bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte, ihr Männer, ich fordere euch auf, lasst den Mut nicht sinken, denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Warte mal, wir sind gerade auf dem Schiff. Keiner wird sterben, nur das Schiff wird untergehen. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Fasst also wieder Mut, Männer, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie er es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat Gott es bestimmt, vor einer Insel stranden. Dort war Paulus. Jeder hatte die Hoffnung verloren. Aber dann spricht Gott durch einen Engel zu Paulus und er gibt ihm Hoffnung und sagt, jeder wird gerettet werden. Wenn wir in unsere Zeit hineinkommen, dann ist es leicht, hoffnungslos zu sein. Dann ist es leicht, verzweifelt zu sein. Dann ist es leicht, die Frage zu stellen, wie soll ich das alles schaffen? Wie wird es weitergehen? Das ist ziemlich einfach. Aber dann handeln wir genauso wie die Menschen, die ohne Hoffnung und die ohne Jesus leben. Dort auf dem Schiff war ein Gefangener, nämlich Paulus, und er wusste, dass Jesus in ihm lebt. Er war zwar auf dem Schiff und er war ein Sklave, er war gefangen genommen, aber er lebte in Freiheit in Jesus Christus. Er lebte in einer himmlischen Dimension und deswegen konnte er das Wort Gottes aussprechen für die Menschen. Deswegen konnte er den Menschen Hoffnung bringen, obwohl er selbst auf diesem Schiff war. Er hat ihnen Hoffnung gebracht, weil er eine Begegnung mit Gott hatte. Er lebte in der Realität nicht mehr vor dem Kreuz, sondern nach dem Kreuz. Und deswegen heißt es weiter in Apostelgeschichte 27, ab Vers 33, noch bevor es hell wurde, wandte sich Paulus an alle, die auf dem Schiff waren, und bat sie eindringlich, etwas zu essen. Heute schon der 14. Tag, sagte er, den ihr in Anspannung und Ungewissheit zubringt. Obwohl Paulus ihnen schon gesagt hat, wir werden gerettet, keiner wird untergehen, keiner wird verloren gehen. Und dennoch waren sie in Ungewissheit. Und Paulus ermutigt sie wieder. Deshalb fordere ich euch jetzt dringend auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Ich versichere euch, dass keiner von euch auch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren wird. Mit diesen Worten nahm er ein Brot, dankte Gott vor allen dafür, brach ein Stück davon ab und begann zu essen. Da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Insgesamt befanden sich 276 Personen an Bord. Erinnert dich der Paulus aus Apostelgeschichte 27 vielleicht an Jesus, der auch das Brot brach, Gott dankte und den Menschen zu essen gab, beim Abendmahl oder auch bei der Speisung der 5000. Auf einmal wurde aus Verzweiflung wurde Hoffnung. Dort, wo Finsternis war, kam das Licht Gottes hinein. Warum? Weil da ein Gefangener war auf dem Schiff, der von Gott gehört hat, der wusste, dass er nicht mehr vor dem Kreuz, sondern nach dem Kreuz lebte. Und deswegen war er stärker als der Sturm. Ihr Lieben, egal wie du dich siehst, ich möchte dich heute ermutigen und herausfordern, wenn du ein Kind Gottes bist, weißt du, wie Gott dich sieht? Er sieht dich wie ein Paulus. Er sieht dich wie eine Pauline. Er sieht dich wie ein Petrus. Und er sieht dich wie eine Petra. Warum? Weil du nicht mehr vor dem Kreuz, sondern nach dem Kreuz lebst, weil Christus in dir lebt, die Hoffnung der Welt. Egal durch welchen Sturm du gehst, das ist die Wahrheit des Evangeliums. Gott lädt uns ein, tiefer mit ihm zu gehen. Egal wie die Stürme sind, egal was die Gefühle sagen. Ja, wir verachten und verleugnen unsere Gefühle nicht, aber die Gefühle sind gute Boten. Sie zeigen uns, wo wir gerade stehen. Oh, ich habe Todesangst. Warte mal, was ist die Wahrheit? Was ist die Realität? Die Wahrheit und die Realität ist nicht, dass Christus weit weg ist, sondern die Wahrheit ist, dass Christus in mir lebt und ich lernen darf, wie Christus zu schlafen im Sturm. Und ich lernen darf, wie Petrus zu schlafen im Sturm, dass ich lernen darf, wie Christus zum Sturm auch zu sprechen. Gott hat dich dazu berufen, wie ein Paulus zu sein. Denn wir alle leben in demselben Boot. Du lebst in einem Boot. Wir leben alle in demselben Boot. Wir leben in dieser Welt. Und dort, wo du umgeben bist von Herausforderungen, von Kämpfen, da geht vielleicht auch deine Familie durch. Da gehen deine Mitarbeiter durch, die Menschen in deiner Umgebung. Aber Gott hat dich und mich dazu berufen, wie Paulus aufzustehen. Damit, wenn Menschen mit uns in Begegnung, wenn sie uns sehen, wenn sie mit uns reden, dass sie eine Begegnung mit Jesus haben. Wo alle hoffnungslos sind um uns herum, da ist ein Paulus, der aufsteht. Da ist eine Pauline, die aufsteht. Und wo Menschen uns anschauen und sagen, ich kann Hoffnung haben. Warum? Weil dieser Mann, diese Frau mir Worte Gottes verkündigt und die sind Leben. Das ist deine Berufung. Das ist meine Berufung. Nicht wie die anderen Gefangenen zu sein auf dem Schiff und oh, wir werden alle umkommen und sterben, sondern wie ein Paulus aufzustehen. Weil Christus in dir lebt. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und genau dafür möchte ich jetzt beten, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Und vielleicht sagst du es doch Jesus einmal, vielleicht in ein, zwei Sätzen. Jesus, ich gebe dir meine Sorgen. Ich gebe dir meine Todesangst vielleicht. Ich gebe dir diesen Sturm ab. Sag das doch mal, Jesus. Bring das doch mal ans Kreuz. Jesus, du siehst, wo ich gerade bin. Du siehst, wie ich mich gerade fühle. Nicht wie ein Paulus, nicht wie ein Petrus, der schlafen kann, sondern wie so ein Gefangener in diesem großen Sturm. Sag das doch mal, Jesus, in ein, zwei Sätzen. Er liebt es, von seinen Kindern zu hören. Sag das doch mal, Jesus. Sprich es vor dir aus. Dein Nachbar muss es nicht hören, aber sprich es doch mal zu Jesus aus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich möchte jetzt beten. Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft. Und du empfängst einfach im Namen Jesu. Empfange einfach die Kraft des Heiligen Geistes, dass er dich neu erfüllen und durchdringen möchte in Jesu Namen. Empfange die neue Perspektive des Himmels, wie der himmlische Vater dich sieht. Dass du sein Kind bist, seine Tochter, sein Sohn. Dass du ein Mann Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes bist, eine Frau Gottes, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Ja Gott, so fühle ich mich aber nicht. Das ist Gott völlig egal, er sieht dich so, weil Christus in dir lebt. Und ich bete, dass die Kraft des Heiligen Geistes dich jetzt durchdringt im Namen Jesu. Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft, komm mit deiner Liebe, komm mit deinem Feuer im Namen Jesu. Schenk uns eine neue Perspektive, wer wir selbst sind durch dich und wer du bist für uns, Jesus. Ich bete, Heiliger Geist, das, was du gerade tust, verstärke es im Namen Jesu. Verstärke es im Namen Jesu. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Empfange, empfange, empfange einfach. Jesus ist da. Jesus stärkt dich. Jesus schaut dich mit seinen liebenden Augen an. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das, was du tust, verstärke es. Und wenn du hier bist und sagst, boah, Victor, ich spüre gerade einfach irgendwie so eine Kraft, die in meinem Herzen oder auf meinen Händen ist, irgendwie so eine Kraft Gottes oder die Liebe Gottes oder die Freude Gottes, oder du merkst da irgendwie so eine Schwere oder du merkst diese Predigt hat dich so angesprochen und du möchtest einfach da freigesetzt sein, dann möchten wir einfach auch noch kurz für dich beten. Wir werden keine langen Gebete für dich sprechen, aber wir wollen dir kurz die Hand auflegen und das einfach nochmal verstärken, das, was Gott gerade in deinem Leben tut. Und wenn es dich betrifft, komm einfach kurz nach vorne. Wir wollen dir kurz die Hände auflegen. Danke, Jesus. Ist jemand hier, der sagt, boah, ich spüre das gerade. Gott hat da noch mehr für mich. Gott hat dafür noch mehr für mich, eine neue Perspektive. Genau, stellt euch einfach nach vorne. Danke, Jesus. Wenn du merkst, dass Gott etwas freisetzen möchte für dich, dass er dich heute ruft, einfach in ein neues Level hineinzukommen, dann komm einfach nach vorne. Ich habe auch ein bisschen Salböl dabei. Ich hole das mal. Und alle anderen, die jetzt einfach sitzen oder stehen, wir sind ja alle im selben Boot. Und wenn du gerade kein Gebet brauchst, aber dann brauchen deine Brüder und Schwestern hier vorne Gebet. Und dann bete doch jetzt, streck dich doch einfach mal aus für sie und bete einfach, dass Jesus sie erfüllt, dass Jesus ihnen Kraft schenkt, dass Jesus ihnen eine neue Perspektive schenkt. Deswegen, ich möchte jetzt nämlich nicht, dass wir jetzt Zuschauer sind, sondern wir sind mit in diesem Boot und wir wollen für unsere Brüder und Schwestern beten, okay? Danke, Jesus. Kann ich ein bisschen Begleitung haben, Ben, mit dem Klavier? Und Jesus, wir lieben dich. Und lass uns doch mal unsere Liebe zu Jesus ausdrücken. Er liebt es, von seinen Kindern zu hören. Sag doch mal, wofür du dankbar bist. Wir preisen dich, wir beten dich an. Wir danken dir, dass wir aus deiner Fülle empfangen, Gnade um Gnade, Herr. Und das bete ich für diese Gemeinde. Das bete ich im Namen Jesu. Dass hier Gnade um Gnade herrscht in Jesu Namen. Dass hier wirklich der Strom Gottes einfach da ist. Dass Menschen hier hineintauchen und transformiert werden durch die Kraft des Evangeliums. Durch die Kraft der Liebe Gottes. Durch die Kraft deiner Gegenwart und deiner Herrlichkeit. Weil hier Menschen sind, die aufstehen in dem Namen Jesu. Menschen, die Licht und Hoffnung und Gnade und Wahrheit und das Evangelium weiterbringen in ihr Boot hinein. Und das bete ich für diese Ernte in Jesu Namen, in eurem Leben, Frucht in Jesu Namen, die sichtbar wird in deiner Familie, in deinem Umkreis, auf deiner Arbeit, dass da Gott Türen öffnet im Namen Jesu. Aber dass auch hier Türen dadurch geöffnet sind für andere Menschen, die hier hineinkommen in diese Gemeinde. Ich bete dafür einen neuen Hunger, für eine neue Kraft, für einen neuen Segen, der freigesetzt ist in Jesu Namen. Heiliger Geist, wenn Lobpreis gemacht wird, dass einfach deine Gegenwart so präsent ist, deine Herrlichkeit, dass Menschen geheilt werden, weil sie einfach in deiner Gegenwart da sind, weil wir nicht mehr vor dem Kreuz, sondern nach dem Kreuz leben. Und dafür danke ich dir, Heiliger Geist, verstärke es, verstärke es, verstärke es, verstärke es, verstärke es. Und dort, wo wir vielleicht denken, ja, wir sind doch nur so klein, ja, wir sind doch nur so wenige, da sagt Jesus, da möchte er einen Blick schenken, wie er es sieht. Denn Jesus nimmt nicht das Große, sondern das Kleine. Und er hat auch mit 12 Jüngern angefangen. Und wir sind hier sogar mehr. Und deswegen, Heiliger Geist, stärker, komm mit deiner Kraft, komm mit deiner Power, in Jesu mächtigen Namen. Amen. 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 Herzlichen Dank für eure Bereitschaft zu hören. Und ja, ich bete wirklich, dass ihr weiterhin in dieser Kraft Gottes lebt. Und falls ich irgendwann mal nochmal dabei sein sollte, dass ihr einfach darin gewachsen seid, zu schlafen im Sturm und zum Sturm zu sprechen, weil wir nicht mehr vor dem Kreuz, sondern nach dem Kreuz leben. Wer noch Interesse hat an diesem kleinen Aufhänger, kommt gern auf mich zu. Dankeschön.